Es ist mal wieder Sonntag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleinstadt Vibes, dem Podcast von Forstern für die Forster oder andersrum. Das könnt ihr euch entscheiden, wie ihr euch das möchtet. Heute ist eine, ja, etwas besondere Folge, denn heute ist der erste Gast, die ich schon mal bei mir im Podcast hatte. Und zwar habe ich heute Simone Taubeneck, die Bürgermeisterin der Stadt Forst, als Gesprächspartner im Podcast. Wir haben ein wenig über ihre Arbeit gesprochen, wie sie denn als Bürgermeisterin arbeitet, was ihre Aufgaben eigentlich als Bürgermeisterin sind, wie die Kommunikation in der Stadt abläuft, untereinander, also intern in der Stadtverwaltung und nach außen, also von der Stadtverwaltung an die Bürger. Es ist ein doch recht langer Podcast geworden. Das heißt, ich werde, wie auch beim letzten Mal, da wir wirklich sehr, sehr viel zu besprechen hatten, werde ich den Podcast in zwei Teile teilen. Das heißt, heute kommt Teil 1 mit der Bürgermeisterin und nächsten Sonntag kommt dann der zweite Teil und das zweite Gespräch, einfach um den Podcast nicht zu lang werden zu lassen. Ich plane ja ungefähr immer eine Stunde ein, um mit meinen Gästen zu sprechen, aber hier hatten wir doch relativ viel zu besprechen, gerade auch was so das Thema Gewerbegebiet anging. Deswegen teile ich den Podcast einfach. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir, ich hoffe, ihr seht es mir nach. Das heißt, ihr müsst nächste Woche auch den Podcast hören, um wirklich alles von dem Gespräch mitzubekommen. Jetzt starten wir aber erstmal mit dem ersten Teil des Podcasts mit Simone Taubeneck. So, 4 Jahre später, da sind wir wieder.
Schon 4 Jahre her.
Es ist schon 4 Jahre her, ja. Ich hab extra nochmal so ein bisschen mehr als 4 Jahre sogar. Damals noch im alten Studio.
Genau.
Herzlich willkommen. Ich habe die Bürgermeisterin heute zu Gast, Simone Taubeneck. Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du dich nochmal bereit erklärst, nochmal mit mir in diesem Format zu reden und vielleicht nochmal ein, zwei Sachen klarzustellen oder einfach mal so über die Stadt zu reden. Ich weiß nicht, hast du inzwischen mal reingehört in den Podcast?
In Teilen schon, ja.
Ja? Mhm. Und wie ist so das Feedback?
Also ich finde, die Leute haben sehr ehrlich geantwortet. Mhm. Aus meiner Sicht ist es, hat es einen positiven Blick auf die Stadt gegeben. Insbesondere bei den Leuten, logischerweise, die sich ganz bewusst dafür entschieden haben, hierher zurückzukehren, beziehungsweise auch hier zu bleiben. Und da sieht man, glaube ich, auch den Unterschied zu den ewig Nörglern in unserer Stadt, wo ich eben manchmal den Eindruck habe, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, dass ihnen einfach schlichtweg in vielen Bereichen, da der Vergleich fehlt, weil sie so ausschließlich fixiert sind auf diese Stadt und dann natürlich die Dinge, die sich verändern, nicht immer positiv wahrnehmen. Mhm. Was in Teilen nachvollziehbar ist, wenn beispielsweise sich die Kneipenlandschaft mal wieder verändert, weil einer aus nachvollziehbaren Gründen sagt, ich mag einfach nicht mehr weitermachen oder auch aus Altersgründen aufgibt. Und dann bricht wieder irgendetwas weg. Aber wenn man den Vergleich hat in andere Städte, dann ist es dort vergleichsweise genauso. Und wenn man sich beispielsweise den Einzelhandel anguckt, da muss ich gar nicht mal weit fahren. Da brauche ich nur noch bis nach Cottbus fahren und sehe, wie sich da das alles im Blechenkarree tatsächlich zum Schlechten entwickelt hat. Und wer berufstätig ist, der braucht nach seiner Arbeitszeit dort auch nicht mehr hinfahren, weil nicht nur, dass da sehr viele Geschäfte geschlossen haben, sondern es haben sich eben auch schlichtweg viele Inhaber auf völlig andere Öffnungszeiten jetzt fokussiert. Ja. Und da hast du manchmal Pech, dass du eben bis 16 Uhr geöffnet, bis 17 Uhr geöffnet und das ist für jeden schwierig, dann einkaufen zu gehen.
Und dann stehst du 18 Uhr da und denkst dir so, okay, schade.
Ja.
Aber gut, das große Mallsterben, das hat ja schon, das ist ja nicht erst ein Trend der Neuzeit, sondern das hat ja schon viel eher angefangen. Also als der Onlinehandel sozusagen recht groß wurde, da ging es ja wirklich los, dass die größeren Einkaufszentren so langsam aber abflachen waren.
Naja, es hat ja auch in Teilen, ich muss dazu sagen, ich bin nicht der Online-Einkäufer. Mhm. Ich mag das nach wie vor noch irgendwie an den Schaufenstern vorbeizugehen, die Sachen anzufassen und auch anzuprobieren. Mich nervt das, weil man auch beim Online-Einkaufen ewig viel Zeit vertrödelt. Also jedenfalls für mich. Und wenn das dann nicht passt, dann rennst du wieder, bringst das Zeug wieder weg. Und insofern ist da die Zeitersparnis nicht wirklich gut. Nur auf der anderen Seite, wenn ich in ein Geschäft reingehe und jetzt ist beispielsweise meine Größe oder die Farbe nicht da und dann sagt man mir, ich bestelle Ihnen das online, dann kann man es vergleichsweise dann auch selber tun. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, die große Krux. Dann kommen die Ladenmietenpreise dazu, wo die Leute einfach sagen, ich kann es mir überhaupt nicht mehr leisten, so einen Haufen Sachen auf Lager zu haben. Und weil du das gerade sagtest, das ist schon ein bisschen länger als 4 Jahre her, wo wir bei dir im Studio an der Bahnhofstraße gesessen haben. Hm. Das war noch vor Corona.
Ja.
Und da muss man ganz einfach sagen, alle die, die bis dahin noch gerne einkaufen gegangen sind, die haben das natürlich über die Zeit der Schließung der Geschäfte über Corona auch kennengelernt und vielleicht auch lieben gelernt. Und die Frage ist ja grundsätzlich, wie stellt sich das irgendwann mal dar? Wer mag sich denn jeden Abend bis 18, 20 Uhr ins Geschäft stellen? Und gerade bei den inhabergeführten Geschäften, die sind in der Regel auf sich alleine gestellt, weil schlichtweg einfach auch die anderen Menschen, die die Ausbildung haben oder auch in dem Beruf gearbeitet haben, sich über Corona einfach anders orientiert haben. Ne? Hm. Das betrifft nicht nur den Einzelhandel, das ist teilweise natürlich auch im Gaststättengewerbe vielfach so. Also alles, was so mit Dienstleistungen zu tun hat, da gibt es ganz, ganz viele Menschen, die durch diesen Cut einfach gesagt haben, ist es eigentlich das Richtige, und sich dann anders orientiert haben und jetzt auch nicht wieder zurückgehen.
Nee, da, also das, zu der Zeit ist wirklich viel kaputt gegangen, und ich glaube, das ist aber noch nicht das Ende.
Auf keinen
Zumindest
Fall.
Zumindest die Auswirkungen, die werden wir noch sehr, sehr lange spüren.
Also ich frage mich so und so, wie sich das mit dem ganzen Einzelhandel mal darstellt. Wenn man irgendwo einkaufen geht, mich nervt es unheimlich, wenn ich da in jede Stadt gehe, und das meine ich jetzt mal in ganz Europa. Hm. Ja? Und ich gehe da in irgendwelche Hauptstädte, weil ich auch gerne Städtereisen mag.
Ja.
Und du hast dann nach wie vor nur immer dasselbe. Du hast nach wie vor die großen Ketten, wo ich mir dann denke, na, das ist eigentlich nicht das. Ich will einfach mal ein Geschäft sehen, was es zu Hause nicht gibt, was es in Deutschland nicht gibt, was eben mal was Spezielles ist. Und davon gibt es in Deutschland mittlerweile relativ wenig. Hm. Und da muss man sich mal überlegen, wo geht's denn eigentlich hin, wenn es nach wie vor immer weniger gibt, die dann auch so ein Geschäft bereit sind zu übernehmen. Ja, wie wird denn dieses ganze Einzelhandels Konstrukt mal in 5 oder 10 Jahren aussehen? Gehen wir vielleicht alle nur noch online einkaufen? Ja.
Das Problem ist, es ist halt auch immer kurzfristiger verfügbar. Ne? Das ist, man muss halt nicht rausgehen, man muss keine Zeit einplanen dafür. Ne? Man kann mit dem Handy auf dem Sofa sitzen und kann shoppen, und im besten Fall ist es nächsten Tag da. Na, wenn man jetzt zum Beispiel in Berlin ist, dann gibt es sowas Tolles wie Same-Day-Delivery, und dann ist das sogar noch am selben Tag da. Ja, und ich sag mal so, das ist ein Problem, damit müssen wir uns alle und nicht nur in Forst oder in Deutschland beschäftigen, sondern das wird ein weltweites Phänomen werden.
Und wobei, man muss ja auch mal überlegen, wer will das denn jetzt noch auf Dauer machen? Ne? Mhm. Wer will denn, was weiß ich, jeden Tag bis 20, 22 Uhr dann die Päckchen dann auch ausliefern? Ne? Mhm. Das wird immer einfach so schön erwartet, ohne dass man für sich selbst sagt, ja, ich wäre auch bereit, diese Arbeitszeiten für mich in Kauf zu nehmen. Also da sehe ich manchmal so ein Stückchen, ja, nicht Ehrlichkeit mit sich selbst. Ich formuliere es mal so. Ne? Also, oder andersrum, ich erwarte was von anderen, was ich selbst nicht mehr bereit bin zu investieren.
Ja. Aber was so das Problem angeht, ne, da war ich ja mal bei einer Stadtverordnetenversammlung dabei. Da ging es, glaube ich, darum, dass der Luftraum in Forst freigegeben werden sollte, weil irgendwie hier in Neuhausen ein Testprojekt mit Drohnen gemacht wird. Dann wird es wahrscheinlich alles nur noch mit Drohnen ausgeliefert irgendwann.
Wenn das alles sicher ist, warum denn nicht? Hm? Das muss man doch ganz einfach sagen. Man darf das ja nicht vergessen. Nehmen wir mal den Bereich Lehrer. Ja, da hatten wir letzte Woche eine Beratung wieder mit dem Ministerium, weil ja insbesondere Guben, Schenken, Döbern, Forst, was die Nachwuchskräfte anbetrifft, doch nicht ganz so gut aussieht. Hm. So, da gibt's wieder so ein Pilotprojekt, so eine Modellregion. Und dann ging's dann auch darum, dass ich gesagt habe, Mensch, wir machen doch hier irgendetwas nur, um ad hoc vielleicht irgendetwas zu bewirken. Ich sage, das Problem verschärft sich doch noch. Ich sage, wie soll denn damit umgegangen werden? Hm. Und da warf der nur mal in den Raum, ja, aber darüber werden sich bestimmt andere Gedanken machen, Bindestrich hoffentlich, Punkt. Mhm. Und sagte so, ja, um den Lehrerbedarf zu decken, müsste jeder vierte Abiturient Grundschullehramt studieren. Und das ist ja völlig irrwitzig. Das ist außerhalb jeglicher Vorstellungskraft, wird auch
okay.
nicht stattfinden. Und insofern muss man ja mal überlegen, was man sich gegebenenfalls auch für andere Formen überlegt. Ne? Und eine ähnliche Situation haben wir ja auch bei den Ärzten. Die Menschen in dieser Stadt schimpfen ja zu Recht darüber,
ja,
ja? Dass hier ein Ärztemangel herrscht, dass die Hausärzte, da gibt's auch einige, die von heute auf morgen aufhören können. Und das würde die Situation ja nochmal erheblich verschärfen. Und da habe ich vor kurzem in der Welt einen Artikel gelesen, wo es darum ging, wie sieht's denn eigentlich aus mit den ganzen Medizinern? Und da stand eben auch drinne, dass die hatten das Vergleichsjahr 2007 oder 2008 zu letztem Jahr und haben dann auch gesagt, ja, eigentlich haben wir 6.000 Mediziner mehr.
Okay.
Aber im Vergleich zu 2007, 2008 haben knapp über 3% in Teilzeit gearbeitet und letztens sind es eben schon über 30. Und wenn man das dann mal hochrechnet auf Vollzeitäquivalente, dann weiß man eigentlich, wie hoch der Bedarf ist. Die fehlen eben einfach.
Ja, na klar.
Ja? So, und das sind eben Sachen, auf die haben wir weder ich noch die Stadtverordneten noch die Stadtverwaltung eben Einfluss. Das regeln andere. Und klar.
Wir greifen gerade schon sehr, sehr weit vor.
Okay.
Sehr weit. Wir sind jetzt auch schon wieder mitten im Thema drin. Das Problem hatte ich mit Diana auch, dass wir gequatscht haben. Und wenn ich so, ey, okay, wir müssen erstmal.
Ich habe da eigentlich einen anderen Plan.
Ja, alles gut. Aber da kommen wir dann später noch drauf, ne? Also ich habe ja, wie gesagt, 1, 2, 3 Fragen vorbereitet, aber ja. ich würde mal versuchen, ein bisschen chronologisch anzufangen. Es soll ja immer noch Leute geben, die nicht wissen, wer du bist und was du machst.
Ja.
Stell dich doch mal ganz kurz vor.
Okay. Ja, mein Name ist Simone Taumeck.
Ja.
Ich bin studierte Vorjuristin, habe 23 Jahre in der Polizei gearbeitet, immer im höheren Dienst, in Führungsfunktionen. Und habe mich dann 2018 zu Beginn des Jahres entschieden, mich als Kandidatin aufstellen zu lassen, um hier Bürgermeisterin in dieser Stadt zu werden. In der Stadt, wo ich jetzt seit 2000 lebe. Ich bin verheiratet, habe 2 Kinder. Die sind zwar schon aus dem Haus, aber wir sind immer noch unterhaltsverpflichtet. Und ja.
Unterhaltsverpflichtet, das klingt gut.
Ja, klar. Sie sind ja noch nicht fertig, also insofern.
Okay, da kann man noch mal ein Auge zudrücken.
So und so.
Was sind denn die Aufgaben einer Bürgermeisterin? Ich habe immer das Gefühl, wenn man mit den Leuten draußen auf der Straße spricht, die wissen gar nicht, was eine Bürgermeisterin eigentlich überhaupt macht.
Mhm.
Weil bei mir kommt es immer so an, dass die Leute denken, okay, die Bürgermeisterin hat hier die Macht über alles. So ein bisschen diktatorisch. Ich sitze jetzt hier oben an der Spitze und
ich will ja nicht sagen, es wäre schön. Nein, das ist es ja nicht. Aber das ist ja der grundsätzliche Irrglaube. Auch wenn man hört, und die Stadt und die Bürgermeisterin und die Verwaltung. Nee. Also, was sind meine Aufgaben? Vielleicht auch mal kurz, was ich so am Tag so treibe. Ne? Also, letzten Endes stehe ich logischerweise der Verwaltung vor. Ich bin Behördenleiterin und mir unterstehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der gesamten Verwaltung. Das sind so um die 160 in der eigentlichen Kernverwaltung. Und dazu kommen noch die alle Kindergärten, die in städtischer Trägerschaft sind, also die Erzieher und die Horterzieher. Das ist erstmal die Personalverantwortung, die ich in dieser Stadt trage. Und in der Verwaltung sind natürlich, unabhängig mal von dem politischen Bereich, auf den wir ja sicherlich noch kommen, sind natürlich auch immer Entscheidungen zu treffen. Und ich mach's mal an einem Beispiel fest, wo es vielleicht deutlich wird. Als ich angefangen habe in dem Jahr 2018, hatten wir 6 Personalentscheidungen, also 6 Personalverfahren, die da gelaufen sind.
Mhm.
Im vergangenen Jahr waren es 84. Das
also
zeigt
Personal,
schon mal,
Personalverfahren heißt, es wird jemand eingestellt oder es muss
genau.
jemand gehen oder?
Es geht jemand, ja. Es kündigt jemand, es geht jemand in Pension, es stirbt jemand, eine Stelle wird frei, die muss neu besetzt werden.
Mhm.
Und das waren im Jahr 2018 6 und im letzten Jahr 84. Und das muss alles bewältigt werden.
Ja.
Ja? Und das weiß ja auch jeder, der hier zuhört oder mit dem man sich unterhält. Die Situation, was die Fachkräfte anbetrifft, die hat sich in den letzten Jahren nicht wirklich verbessert, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und das wird in den nächsten Jahren auch noch schlimmer, weil eben nicht genug nachrücken und weil man auch nicht unbedingt immer diese Beständigkeit bei den Personen hat.
Mhm.
Also wenn die Menschen früher nach einer Lehre in dem Betrieb gearbeitet haben, dann sind die zumindest zu DDR-Zeiten eigentlich fast vom Anfang bis zum Ende in dem einen Betrieb gewesen. Mhm. Es gab auch welche, die gewechselt haben. Aber so der überwiegende Teil ist dann dort auch in Rente gegangen.
Aber das Thema ist lange durch, ne?
Das ist ganz, ganz lange durch. Also mittlerweile ist es ja so, dass man sich als Arbeitgeber bei den Arbeitnehmern bewerben darf, ne? Mhm. Und da spielen natürlich auch gewisse Rahmenbedingungen eine Rolle. Und was für die Mitarbeiter, die lange da arbeiten, eigentlich was Schönes ist, ich mach's auch gleich an einem Beispiel fest, mhm, finden alle ganz, also viele neue, junge Menschen ganz furchtbar. Also wenn die Bauverwaltung und das, die Vergabestelle beispielsweise in der Cottbuser Straße 10 sitzt, mhm, ja klar muss man innen was machen. Ja, mhm. Aber es ist ein denkmalgeschütztes Haus, mitten in der Innenstadt. Das finden viele schön, der Mitarbeiter.
Ja.
Wenn jetzt junge Menschen kommen, die sind ausgewählt, ja, die kommen in dieses Haus und sagen, wie, wenn ich auf Toilette gehen muss, dann muss ich eine Etage höher oder niedriger gehen. Mhm. Nee, das kommt überhaupt nicht in Frage, hier fange ich nicht an. Also dieses Anspruchsdenken, was aus dieser Tatsache heraus resultiert, sie können es sich ja aussuchen. Und wenn ihnen irgendetwas nicht passt, dann ist es auch mal schnell getan, dass man sich einen A4-Zettel nimmt oder das im Computer dann macht und sagt, ich schreibe meine Kündigung. Mhm. Ne? Und bei vielen anderen, die gekündigt haben, muss ich ganz einfach sagen, dann ist es auch völlig nachvollziehbar. Die haben nicht aus inhaltlicher Sicht gekündigt, sondern die haben sich einfach gesagt, oh, ich habe eine Stelle, da muss ich nicht mehr fahren. Hm. Da habe ich 1,5 Stunden mehr Lebenszeit am Tag. Hm. Oder dann muss ich eben den Sprit nicht verbrauchen und. Hm. Ja?
Aber das ist ja auch das Ding, ne? Weil es ja auch so wenige Fachkräfte gibt und zu viele Stellen, die besetzt werden wollen oder müssen, da hat man halt definitiv die Auswahl. Um zu sagen,
als junger Mensch?
Ja.
Na klar, das ist das Paradies. Hm. Und wenn man sich dann anguckt, in welchem Umkreis man sich da bewegen kann, hm, nehme ich das mal an, ob ich jetzt 1/2 Stunde fahre, da spielt es dann auch keine Rolle, in welche Richtung ich fahre. Ne? Hm. Ob ich die nach Cottbus fahre, nach Gum, nach Spremberg. Und je nachdem, was es dann arbeitsinhaltsmäßig ist, kann ich mir das tatsächlich aussuchen. Hm. Also das macht es für uns als Arbeitgeber nicht unbedingt einfach. Das muss man ganz einfach sagen.
Ja.
Ja, ansonsten habe ich natürlich, um auf meine Aufgaben zurückzukommen, ganz, ganz viele Termine, wo die Leute auf einmal auf der Arbeitsebene, wo man sagt, man hat eine Beratung beim Landrat. Am Freitag beispielsweise fahre ich wieder zu einem Ausschuss für Kinder, Soziales, Schulen, Kindergarten vom Städte- und Gemeindebund. Dann haben wir unsere Kreisarbeitsgemeinschaft. Da sind alle Bürgermeister und Amtsdirektoren drin. Dann haben wir das Thema Strukturwandel. Da haben wir eine Arbeitsgruppe auf Landkreisebene. Dann haben wir die Werkstattsitzung, die diesen ganzen Strukturwandelprozess federführend durchführen und begleiten. Und so gibt es ganz, ganz, ganz viele Termine, die einfach nur mit dem Inhalt der Arbeit zu tun haben, wo auch in die Öffentlichkeit ja relativ wenig kommt. Da nehme ich Strukturwandel mal raus. Hm. Aber ansonsten sind das interne Besprechungen, wo man einfach mal guckt, wie weit sind wir in dem Prozess, wo gibt's Unterstützung, was müssten wir noch eigentlich alles machen. Und dann gibt's natürlich noch die ganz, ganz vielen Termine, wo ich persönlich sehr, sehr gerne hingehe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man immer wieder andere Menschen kennenlernt. Und selbst wenn es die gleichen Protagonisten sind, immer wieder auch was Neues erfährt oder auch mal Sachen zurückgespiegelt bekommt, wo man sich dann wieder kümmern kann. Mhm. Und gerade am Freitag, da habe ich mich dann mit so einer Rentnertruppe getroffen, die war über Frau Dressler organisiert, haben wir uns im Rosenflair getroffen. Ja, wird denn jetzt unser Wohnblock abgerissen? Nein, wird er nicht. Mhm. Und wo kann ich denn Briefmarken kaufen? Ja, weiß ich nicht, wenn der Laden hier um die Ecke zumacht. Und wo ist denn der nächste Briefkasten? Und wenn denn hier jemand einzieht, kann man dann nicht mal jemanden informieren? Und das sind so eigentlich ganz, ganz nette Gespräche, wo man auch in Teilen eben auch immer wieder auf Probleme aufmerksam gemacht wird, die für einen selber keine sind. Mhm. weil man sie nicht hat.
Also das sind dann sozusagen die bürgernahen Termine.
Das sind bürgernahe Termine. Mhm. Dann hat man die Termine im Rathaus, wenn die Bürger sich bei mir direkt anmelden und sagen, sie würden mal zum Gespräch kommen, weil sie irgendein Problem haben oder mit irgendwas nicht einverstanden sind. Und dann gibt's diese Veranstaltungstermine. Mhm. Und
also 200 Jahre Kaninchenzüchter zum Beispiel. Oder was war das so letztens, was du erzählt hattest?
Genau, also Kaninchenzüchterverein, die machen ja in einmal im Jahr genauso wie die Rasse Geflügel, also Rasse Kaninchen und Rasse Geflügel, eine Ausstellung bei uns neben der Feuerwehr. Und was die Rasse Geflügel-Ausstellung anbetrifft, die war jetzt wieder am Wochenende. Mhm. Und ja, klar kriegst du da immer eine Einladung. Schon alleine deswegen, weil es bei uns in den Räumlichkeiten der Stadt stattfindet. Ja. Ne? Aber es ist auch ansonsten interessant, weil das sind so Sachen.
Das glaubt man so gar nicht, ne?
Nee, das sind so Sachen, wo ich als Privatperson vorher nie hingegangen bin. Mhm. Weil ich habe weder Kaninchen, noch habe ich Hühner, noch habe ich Tauben. Ne? Mhm. Aber dass es da wirklich Leute gibt, die da hinsichtlich auch der Zucht sich engagieren, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, die wirklich Tiere züchten und wo dann eben entsprechend der Länge oder der Farbe des Fells bei den Kaninchen dann auch dementsprechend Preise ausgelobt werden. Ne? Wo du als Otto-Normalverbraucher hindenkst und denkst, das ist ja niedlich, ne? So, oder gerade jetzt wieder am Wochenende, ich finde ja diese Hühner so schön, die auch noch unten an den Hufen da irgendwelche, also an den Krallen so Federn haben, ne? Und ja, das genieße ich ehrlich gesagt, weil es auch immer nette Gespräche sind mit den Vereinsvorsitzenden, wo man so und so bloß den Hut davor ziehen kann. So viel Ehrenamt in dieser Stadt, da kann jeder eigentlich stolz drauf sein, der sich damit selber beschäftigt und da in irgendeinem Verein drinne ist. Und was mich besonders freut, das war sowohl bei den Kaninchen als auch bei den Geflügeln jetzt, dass sie tatsächlich auch wieder junge Leute nach sich ziehen, die sich dafür interessieren, sodass A, überhaupt das Züchten auch weitergeht, die alten Sorten auch nach wie vor im Bestand bleiben und aber natürlich auch so ein Verein weiterhin bestehen kann. Ja, das ist der nächste große Part. Und dann kommt natürlich dieser ganze Part Haupt- und Wirtschaftsausschuss, dann teilweise Aufsichtsratsmitglied oder zumindest Gesellschaftervertreter in den städtischen Gesellschaften oder wo die Stadt Beteiligungen hat. Mhm. Und ja, also das läppert sich und macht Spaß. Aber um das mal ganz, ganz abzurunden, ne? Ich bin nicht der Unterhaltungsdirektor der Stadt. Ich muss auch noch ein bisschen arbeiten. Also das ist ja auch immer so. Ja. Landläufig die Meinung, da rufen die Leute bei mir an, teilweise auch selbst aus der Verwaltung. Frau Tormek muss da mal was unterschreiben. Und wenn meine Sekretärin dann sagt, die ist heute und morgen nicht da, wie? Ja, die hat Termine. Ja, die kann doch nicht den ganzen Kalender voll haben. Doch. Es ist einfach so. Aber das ist für ganz, ganz viele Menschen überhaupt nicht vorstellbar.
Das merke ich auch hier. Also wo ich angerufen hatte, um den Termin zu machen, da dachte ich, wir kriegen erst im Januar irgendwie ein Gespräch hin, ne? weil ich ja weiß, was bei dir so im Kalender steht oder was du so auf dem Schirm hast. Und dass es dann doch so relativ schnell ging, das hat mich schon gefreut, muss ich ehrlich sagen.
Liegt aber auch daran, dass jetzt Ferien sind. Gut, das muss man ganz einfach sagen. Da ist immer, so die Ferienzeiten sind auch immer die, wo man mal wirklich Termine macht, wo man sonst keine Zeit hat, wo man sich auch mal über Sachen kümmert, die ein bisschen intensivere Zeit in Anspruch nimmt oder wo man einfach sagt, das ist jetzt nicht prioritär, schiebst es mal in die Zeit, wo man sich wirklich mal in Ruhe auch darum kümmern kann. Und das muss man dann auch einfach mal schlichtweg genießen, dass man da mal wirklich ein bisschen mehr Zeit zum Denken hat.
Wie sieht denn so regulär deine Woche, also dass du jetzt nicht so einen klassischen Job hast, so einen 9-to-5-Job, das ist ja klar, aber du bist ja auch am Samstag unterwegs, du bist am Sonntag unterwegs, hast du denn trotzdem Tage, so Mittwoch zum Beispiel, wenn du weißt, ich bin jetzt Samstag und Sonntag komplett unterwegs, dass du sagst, okay, jetzt ist mal Feierabend oder?
Ich habe noch nie einen Tag frei gemacht, außer Urlaub.
Okay. Das heißt, du bist 7 Tage die Woche eigentlich arbeiten und
Also es ist ja, zum Beispiel jetzt am Wochenende sind gar keine Termine.
Okay.
Jetzt das Wochenende davor, da war ich also früh, ich kann, und das ist das Schlimme, dass man sich das ehrlich gesagt auch aufgrund der Fülle überhaupt nicht mehr merken kann. Also wenn ich mir heute Abend angucke, was ich morgen alles an Terminen habe, dann weiß ich das morgen früh nicht mehr. Mhm. Ich guck's mir an, um zu gucken, musst du jetzt irgendwo ein bisschen zeitiger los, weil du noch irgendwo hinfahren musst. Mhm. Aber ansonsten weiß ich, ich trab ins Rathaus und dann geht das alles seinen geregelten Gang und dann muss man das ja trotzdem irgendwie versuchen einzuordnen. Und am Freitag beispielsweise hatte ich den Termin, war Freitagvormittag auch noch Absprachen, auch mit der Wirtschaftsförderung und irgendeine Beratung. Wie gesagt, ich krieg's jetzt schon nicht mehr hin. Dann habe ich ein bisschen Post gemacht und die ganzen E-Mails bearbeitet. Dann habe ich mich mit Frau Dressler und ihren Mitstreiterinnen da im Rosenflair getroffen. Und danach bin ich dann noch zur Auszeichnung oder zur Übergabe der Meisterurkunde nach Cottbus in die Stadthalle gefahren. Und da war es auch 8:30, 9:00, als ich wieder zu Hause gewesen bin.
Aber wie behältst du denn da den Überblick zwischen den ganzen Termin, beziehungsweise es werden ja sicherlich auch Sachen sein, die jetzt nicht nur akut sind, wenn du hingehst, sondern die sich wahrscheinlich auch über einen längeren Zeitraum erstrecken.
Naja, ich bin Meister der Verdrängung, das ist das eine.
Okay.
Das zweite, was wichtig ist, schreibe ich mir immer auf. Ich habe ein Buch, das findet der Datenschutzbeauftragte nicht so wichtig, nicht so witzig, der sagt, es ist alles gut, Hauptsache sie verlieren es nicht. Da steht jeder Termin drinne. Mit jedem, den ich gesprochen habe, steht der Name drinne, steht drinne, wann ich mit dem gesprochen habe, worum es geht, was wir festgelegt haben, was an Fragen offen ist, dann gibt's immer ein Fragezeichen an der Seite oder ein A und ein Kreis rum, da weiß ich, dass beim Durchblättern muss ich noch was machen. Man kann das nicht alles behalten. Und das ist auch das Schlimme an der ganzen Geschichte. Wenn ich dann manchmal was in die Verwaltung reingebe, dann bin ich das noch aus meinem Vorleben so gewohnt, dann wird das alles bearbeitet und dann brauche ich mich dann nicht mehr drum kümmern. Klappt meistens, aber klappt eben nicht immer. Und da muss man ganz hier hinten immer noch irgendwas haben, wo so ein kleines rotes Lämpchen angeht, wo man sagen kann, da war doch noch was. Und das sind manchmal so ganz merkwürdige Situationen, wo es auf einmal wieder aufploppt. Und ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich dafür entschieden, diesen Job zu machen. Ich find's nach wie vor toll und man kann daraus, auch wenn es unheimlich anstrengend ist und auch fordernd ist, muss ich ganz ehrlich sagen, man kann da seine Zufriedenheit daraus auch ziehen. Und deswegen sind bestimmte Dinge einfach auch nicht anstrengend. Und an dem Punkt, wo ich sage, oh, da muss ich jetzt auch dort noch wieder hin. Das sind ganz, ganz selten mal Situationen, wo sowas auftaucht. Ja. Ansonsten, wie gesagt, man trifft immer andere Leute, teilweise auch Leute, die wie vorgestern, die kommen eben auch zu so einer Rasse-Geflügelausstellung. Und dann spricht man aber nicht unbedingt über die Kaninchen, sondern da hat man noch auf immer ein ganz anderes Thema. Und das geht dann so. Oder mir schickt ein Stadtverordneter gestern Abend über WhatsApp eine Geburtstagskarte, die ich an eine ältere Frau zum 94. Geburtstag geschickt habe, wo dann drunter stand, ja, vielen Dank für Ihre Bemühung, aber geholfen hat's ja nicht. Ich kann immer noch nicht aus meinem Küchenfenster gucken. Ne? Dann muss ich mir natürlich zu Hause einen Zettel nehmen. Ja, die hatte zu Recht gesagt, sie kann, da ist irgendwas, wächst davor, ist irgendwie ein Riesenstrauch und sie kann auch nicht aus dem Küchenfenster mehr rausgucken.
Okay.
Da kann ich jetzt zu der alten Frau nicht sagen, die schon ewig Mieterin auch bei der FEG ist, ne, da geh ins Wohnzimmer. Ne? Es geht dann auch nicht. Also muss man gucken, dass man das dann irgendwie zurückschneidet. Ja, jetzt hat sie das bei mir angemeldet oder der Stadtverordnete angesprochen, als dann wieder mal nicht mehr der Schnitt möglich war, rein von der Jahreszeit her. Das ist ja auch bis zum 28. Februar geht das ja immer wegen der ganzen Vögel und dem anderen Gedöns, was da drin ist und sich vermehrt. Also mussten wir jetzt wieder bis in den Herbst warten. Die FEG hatte mir damals auch eine Antwort geschickt. Da habe ich wieder geguckt gestern Abend. Wann habe ich denn Klaus-Dieter Stenzel geantwortet? Das war am 31. Mai. Also muss ich ihm das an dem Tag per E-Mail geschickt haben. Und was ich ihm geschickt habe, hat mir garantiert die FEG geschickt. Also einen Zettel geschrieben, heute früh nachgeguckt, gleich nochmal zur FEG rübergeschickt. Sie sollen sich kümmern und mir Bescheid sagen, wann das jetzt im Herbst beschnitten wird. Okay. Und das sind oftmals so kleine Sachen, die einen unheimlich viel Zeit kosten, aber die eben wichtig sind, weil es einzelne Sachen von den Menschen sind, die in dieser Stadt leben und die sind mir nun mal wichtig.
Das ist ein schöner Satz. Da kommen wir auch eigentlich überleitend gleich schon zum nächsten Thema. Ich höre auch immer wieder, dass die Bürger sich nicht wirklich informiert fühlen, aber wenn ich halt bei den offiziellen Stellen mal nachfrage, die Bürger sollten sich mal mehr informieren und es gibt auch überall Möglichkeiten, sich zu informieren. Wird da irgendwie aneinander vorbeigeredet oder sind die Kanäle einfach die falschen, wo man miteinander kommunizieren könnte?
Das glaube ich nicht. Also sagen wir mal so, wir haben ja hier nur noch ein regionales Medium, was in Printform ausgedruckt wird. Mhm. Das ist die eine Option.
Also das Amtsblatt?
Nee, ich meine jetzt die tagtägliche Zeitung, so, die Lausitzer Rundschau.
Tageszeitung, ja.
Die Tageszeitung, mhm. So. Da weiß ich aber sehr wohl, dass die viele nicht mehr abonnieren. Der Altersdurchschnitt derer, die die Tageszeitung abonnieren, die geht so ab 55 aufwärts. Mhm. Der Rest, wer Interesse hat, und da kommen wir an den Punkt, wer Interesse hat, der guckt sich dann LR Online, hat mhm. das irgendwie abonniert, mhm. wobei man da schon wieder aus meiner Sicht ein bisschen vorsichtig mit umgehen muss. Da kriege ich manchmal einen halben Infarkt, wenn ich da auf diese Seite gehe und denke, ja. Was ist denn das jetzt wieder für eine Überschrift? Aber nur, was dort angeklickt wird, erscheint mhm. dann auch nächsten Tag in Printform in der Zeitung. Mhm. Das muss man wissen. So.
Genau, und das weiß man halt nicht.
Und dann ist der Inhalt, genau. Und wenn ich dann aber nicht weiterlese, sondern nur denke, oh, was ist denn das hier wieder für eine Überschrift, glauben ja ganz viele Leute, dass sie informiert sind. Mhm. Dann haben wir das Amtsblatt. Da weiß ich auch bei ganz vielen, dass das direkt vom Briefkasten in die blaue Tonne fliegt. Mhm. Ja, das ist doch dann aber nicht mehr Problem des Senders. Das ist das Problem des Empfängers.
Ja.
Ich muss mich informieren wollen. Und selbst wenn wir hier das bunteste, schönste Blatt drucken würden, mhm. müssen es die Leute trotzdem noch lesen. Und auch Menschen lesen entsprechend ihrer Interessenslage. Mhm. Auch wenn eigentlich alles, was in diesem Amtsblatt betrifft, wenn es beispielsweise Straßenreinigungssatzung ist oder, mhm. dann betrifft es alle in dieser Stadt. Also müsste man sich, man muss sich das angucken mhm. oder man muss es nicht. Aber wenn ich es nicht tue, dann habe ich auch den Anspruch verwirkt zu sagen, ich fühle mich nicht informiert. Dann haben wir ganz, ganz viel auf unserer städtischen Internetseite, wo eigentlich sehr viel drinne steht. Aber auch das muss ich wollen. Und wir sind dann ja auch innerhalb der Stadtverwaltung zu dem Ergebnis gekommen, also wir müssen uns nochmal einem anderen Kanal nähern und machen ja auch eine Menge über Social Media. Mhm. Da sind wir so bei zwischen 12 und manchmal 20 Posts im Monat, was wir über Facebook, was die reine Stadtseite anbetrifft, oder aber auch Rosenstadt Forst erleben, wo ja viel über den Eigenbetrieb Kultur, Tourismus, Marketing gemacht wird, mhm. Wo wir dort über die Schiene alles versuchen abzugreifen. Und trotzdem erreichst du nicht jeden.
Da hatte ich mit Diana Zimmermann auch drüber gesprochen, mhm. Dass es mein Eindruck ist, ne, dass viele Leute wahrscheinlich noch nicht mal wissen, dass es vier verschiedene Kanäle gibt von der Stadt Forst Lausitz, die jetzt in den sozialen Netzwerken vertreten ist. Das ist ja einmal Stadt Forst Lausitz, dann Rosenstadt Forster Leben, die Rosenkönigin und was der Rosengarten. Na, das sind vier Seiten. Hm. Könnte man das nicht irgendwie ein bisschen komprimieren, dass man sagt, man macht jetzt nur noch zwei Seiten, eine für Bereich Kultur, Tourismus, Marketing und eine, was wirklich so das offizielle interne Stadtgeschehen angeht? Weil viele Leute wissen noch nicht mal, dass es überhaupt vier Seiten gibt. Na, die kennen die Rosengartenseite, die kennen die Rosenkönigin-Seite vielleicht. So, Stadt Forst, okay, ja, was ist denn jetzt nun Rosenstadt Forster Leben oder Stadt Forst, was ist denn jetzt nun das Offizielle? Das habe ich öfters schon gehört, dass das vielleicht ein bisschen zu kompliziert ist.
Also sagen wir mal so, wir haben uns was überlegt, wir mhm. wollten das ja dementsprechend machen und wir haben uns im Vorfeld auch wirklich Gedanken darüber gemacht, was wollen wir damit eigentlich? Mhm. Also soll das jetzt irgendwie so eine Diskussionsplattform werden oder irgend sowas? Und da habe ich gesagt, nee, das will ich nicht. Ich will, dass es einfach nur eine Informationsplattform ist. Hm. Weil darum geht's. Anlass war ja dann letztendlich, dass wir ja diesen Bombenfund in Hornow gehabt haben. Hm. Und dort mit Herrscharen an Mitarbeitern noch überall geklingelt haben, die Zettel in die Briefkästen geworfen haben und wirklich der Auffassung waren, wir haben alle erreicht. Hm. Und dann den nächsten Tag, wo es dann ums Räumen geht, ne, hieß es dann auf, ich habe das nicht gewusst. Und ich habe dieses nicht und jenes nicht und das ist mir ja völlig neu. Und da haben wir dann gesagt, okay, jetzt nehmen wir uns nochmal diese Plattform an, was komplett Social Media anbetrifft mhm. und haben da auch lange dran überlegt und gemacht, nutzen es insbesondere ja auch viel für Stellenausschreibungen, sehen das auch, dass das gelesen wird, dass das auch viel geteilt wird, wo ich dann weiß, da hat dann schon mal jemand auf den Knopf gedrückt und schickt das jemanden, für den er glaubt, dass es vielleicht in Frage käme. Mhm. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, aber Wenn du jetzt sagst, du sprichst ja auch mit vielen Leuten und die sagen, das ist alles viel zu kompliziert, dann ist das genau das, was bei uns noch nicht angekommen ist. Ja, und da gibt es auch teilweise wirklich, aus welchen Gründen auch immer, noch eine Scheu, mal einfach ins Rathaus zu kommen und zu sagen, ey, Frau Thormey, können Sie mir das mal erklären oder woanders hinzugehen, ne? Und zu sagen, geht's nicht einfacher? Es wird alles immer komplizierter. Wir werden ständig mit Informationen zugeschüttet. Können Sie sich mal drüber nachdenken, eine andere Struktur in diesen Social Media Kanälen zu machen? Kann man gerne drüber nachdenken, na
Ich
klar.
glaube, da haben viele aber auch die Scheu, oder die wissen es auch gar nicht, dass man auch direkt zu dir kommen kann. Dass man mit dir einen Termin machen kann, als normaler Bürger, sage ich mal, in
Ja.
Anführungsstrichen, und auch mal einfach mit dir reden kann und sagen, das ist mir alles zu kompliziert. Vielleicht haben sie auch einfach Angst vor der Antwort, ne? Wenn du sagst, ja, okay, tut mir leid, irgendwie müssen wir es ja machen. Aber
Ach, das glaube ich mal gar nicht. Da ist wirklich dieses Distanzdenken oftmals, ja, wo ich das ja teilweise auch selber merke. Also in der Raucherecke, da sprechen ja die Leute ganz anders mit mir. Da bin ich ja Raucher. Aber das war auch schon bei der Polizei so. Und wenn die dann bei dir am Tisch sitzen, da ist irgendwie wieder so eine ganz andere Art der Distanz da. Und ich glaube, davor scheuen sich die Leute, obwohl ich nur weiß Gott, jemand bin, mit dem man ganz vernünftig umgehen
Das Ding
kann.
ist, nee, wenn du in der Raucherecke stehst, dann bist du eine Privatperson. Dann seid ihr alle auf einer Ebene.
Ja.
Weil ihr alle gerade das Gleiche macht und alle dasselbe Bedürfnis habt, was ihr gerade miteinander sozusagen befriedigt. Aber wenn du als Chefin in deinem Büro ganz oben sitzt und irgendjemand kommt rein und muss erstmal klopfen oder in deiner Vorzimmerdame vorbei, dann ist das natürlich, ist es eine völlig andere Ebene.
Ja, so empfinde ich es persönlich nicht,
Na,
ne? Aber
weil du
höchstwahrscheinlich,
auf der Seite des Tisches sitzt.
ja, das kann ja sein. Aber ich glaube auch nicht, dass ich das ausnutze, dass ich auf der Seite des Tisches sitze. Also ich habe es ja selber schon in meinem Vorleben festgestellt, es gibt so eine und solche Vorgesetzte. Und ich denke, ich bin da sehr moderat im Umgang.
Kann ich nicht beurteilen, ich habe bei dir noch nicht gearbeitet.
Nö.
Also mit euch zusammen, ja, okay, aber bei dir, ansonsten, ich sag mal, ich glaube, du bist schon ein angenehmer Chef.
Die einen sagen so, die anderen so.
Okay.
Nee, alles gut.
Da gibt's ja noch so ein paar Vorteile oder Klischees über die Stadtverwaltung. Kann es sein, dass die, oder nee, ist die Stadtverwaltung viel zu langsam in ihrer Arbeit?
Nein. Grundsätzlich nein. Im Einzelfall kann ich es nicht ausschließen. Und ich werde es im Einzelfall auch nie verhindern können. Und selbst die Vorgesetzten von den jeweiligen werden es im Einzelfall auch nicht verhindern können. Das, was, also das, was in der Verwaltung passiert, was Prozesse anbetrifft, das ist so irrsinnig schwer zu vermitteln. Das glaubt einem ja manchmal auch keiner, was man da so erlebt und durchleben muss. Und zumindest kann man eins sagen, jedem Mitarbeiter in dieser Verwaltung wäre es lieb, wenn es schneller gehen würde. Aber auch die sind ja an genaue Vorgaben gebunden und, und. Ich mach's mal an dem Beispiel fest. Wir sind ja gerade über deinen Hof hier geschlendert. So, du baust hier ein bisschen. Und da überlegst du dir was und sagst, da kenne ich ihn. Der macht mir das garantiert. Und da ich schon mal was für den gemacht habe, kriege ich bestimmt auch einen guten Preis bei dem. Alles legitim. Solange wie man im privaten Bereich unterwegs ist. Wenn wir in der Stadt was machen, und da kommt es drauf an, wie viel Geld wir ausgeben und wer uns das Geld gibt, dann müssen wir ausschreiben. Wenn es über 1 Million ist, müssen wir es europaweit ausschreiben. Dieses Verfahren alleine dauert schon ein halbes Jahr. Da ist man an Fristen gebunden. So, dann gibt es die Zuschlagserteilung. Mit dieser Zuschlagserteilung müssen wir wieder in die Ausschüsse und bei der Summe bis in die Stadtverordnetenversammlung, weil wir es nicht alleine entscheiden dürfen. Weil nach der Zuständigkeitsordnung, wo alles Mögliche geregelt ist, welcher Ausschuss wofür zuständig ist, bis hin halt zur SVV, muss das eben durchlaufen. Ansonsten, ist nicht rechtmäßig. Können wir nicht machen. Wir sind an die Rechtmäßigkeit mit dem Verwaltungshandeln gebunden. So, haben wir kleinere Beträge und sei es nur 5.000 Euro oder 10.000 Euro. Ich mach's mal an dem Beispiel fest. Über LIDA sind da so Kleinprojektefonds. Gibt es auch sowas wie einen Kleinprojektefonds? Und da hatte Groß Jamno, die wollten da mal einen Weg pflastern, um ihren Container dort, um das alles zu befestigen. Ja, da brauchst du denn drei Angebote und die musst du dann erstmal einholen. Und das sind nur Pflasterarbeiten und Steine. Wenn man jetzt was anderes baut, dann sind das irrsinnig viele Angebote, die man einholen muss. Oder eben ganz, ganz viele Ausschreibungen, die man machen muss. Und das ist das, was viele Prozesse ewig lange sich hinziehen lässt, was, wie gesagt, ihr habt für jeden Menschen draußen auf der Straße Verständnis, der sagt, die haben sie nicht mehr alle. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann das nachvollziehen, dass diese Einstellung vorhanden ist. Aber es hat eben auch was mit Unkenntnis zu tun. Und deswegen sollte man mit solchen Aussagen eben auch vorsichtig sein. Wenn ich es nicht besser weiß, kann ich nicht einfach sagen, die Verwaltung ist zu langsam. Ja.
Aber gibt's Stellschrauben, an denen man drehen könnte? Also was jetzt nicht gerade vielleicht große Bauprojekte sind, wo eigentlich jedem bewusst ist, ne? So ein Museum, das baut man nicht in einem Jahr. Ne? Oder so eine Schwimmhalle baut man halt auch nicht in einem Jahr. Oder saniert das nicht in einem Jahr. Aber so kleinere Sachen, könnten die nicht mal irgendwie ein bisschen schneller gehen, ohne dass es erst von der Abteilung zu der Abteilung noch mal zu der Abteilung, weil man vielleicht noch mit der anderen Abteilung noch was absprechen muss?
Naja, es gibt ja Zuständigkeiten und ich kann nicht einfach irgendwas machen, wenn ich beispielsweise Geld brauche. Wenn ich Geld brauche, muss ich zu Herrn Handrik gehen. Oder das Rechnungsprüfungsamt muss einen Haken dran machen. Das macht ja auch Sinn, dass nicht jeder einfach so, nur weil es eine bestimmte Wertgrenze hat, als Mitarbeiter entscheiden kann, ach, das machen wir jetzt mal. Ne? Da muss jemand drauf gucken und einen Haken dran machen, weil es um Steuergelder geht. Es ist hier nicht unser privates Geld, über das wir hier verfügen. Es geht um Steuergelder. Und deswegen ist da ein sorgsamer Umgang mit diesem Geld eben angezeigt. Und das dauert halt. Aber beispielsweise hast du ja bestimmt auch mitgekriegt, diese Nummer mit dem Bürgerbudget. Ne? Das ist ja dann eingeführt worden, auch schon für dieses Jahr. Hatten wir letztes Jahr, glaube ich, dann ausgeschrieben, konnten sie Ideen einbringen. So, jetzt schreit natürlich jeder zu Recht, ja, was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt mit den Maßnahmen? Wieso sind denn die nicht umgesetzt? Ja, wann kann ich denn das machen? Wenn ich einen Haushalt habe. Und seit wann haben wir den Haushalt? Mit Veröffentlichung im Oktober 24. Und vorher darf dieses Geld nicht angefasst werden. Okay. Das ist ganz einfach. Aber das ist eben auch so irrsinnig schwer in der Vermittlung. Auch wenn das alles immer im Amtsblatt drin steht, dass jetzt die ganzen Beschlusslagen sind, die die Stadtverordneten fassen. Oder. Wir informieren ja auch in jedem Ausschuss über die aktuellen Sachstände. Aber wie viel interessiert die Bürger in den Ausschüssen oder in der Stadtverordnetenversammlung sitzen? Das hast du ja oft schon selber gesehen, dass sich da das Interesse in Grenzen hält. Und wie viele sich das dann in der Aufzeichnung angucken, wenn es dann von 14 bis 20 Uhr geht, das mag ich mal bezweifeln, dass jemand da so viel Bock drauf hat, sich da 4, 5 oder 6 Stunden reinzuziehen.
Also man muss auch ehrlich sagen, selbst wenn man da live vor Ort ist und sich das dort reinzieht, das ist manchmal schon wirklich anstrengend. Da kommen wir gleich noch dazu. bekommst du die Fragen von den Bürgern direkt mit oder wird dir das denn angetragen? Also gerade jetzt, wenn es jetzt ums Bürgerbudget geht, also wird das direkt zu dir angetragen?
Also das kommt ganz drauf an. Manchmal fragen die Stadtverordneten, die es in Teilen natürlich auch besser wissen müssten. Aber auch das kann man niemandem vorwerfen, so tief wie wir da in der Materie drin stecken, kann es ja keiner. Logischerweise, wir arbeiten jeden Tag damit. Ich sehe das jetzt mal positiv. Ja. So, auf der anderen Seite fehlt uns vielleicht manchmal auch noch so ein bisschen das Fingerspitzengefühl, dass gerade bei den Sachen, wo die Bürger selber Ideen eingebracht haben, wir dann vielleicht auch mal eine Zwischenmitteilung geben. Wir wissen ja, in welchem Stadium eines Verfahrens wir uns bewegen. Aber jemand anders kann es nicht unbedingt nachvollziehen. Und der denkt dann, ja, jetzt habe ich eine Idee, dann haben die mir erzählt, das ist gut und das machen wir. Ja, und wie geht's denn jetzt weiter?
Da ist halt auch vielleicht noch das Nächste. Da hatte ich mich auch mit einem Stadtverordneten unterhalten. Und der meinte, da steht doch alles auf der Webseite. Aber sich erstmal durch die Stadtverordnetenversammlung, durch die Protokolle durchzuklicken und durch die Beschlüsse durchzuklicken, das dauert. Da muss man auch wissen, was man macht. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man das sofort findet. Ja. Wäre es da irgendwie, jetzt mal rein hypothetisch und gesponnen, wäre es irgendwie denkbar für dich, so eine wöchentliche Videoansprache an die Bürger der Stadt Forst zu machen, so nach dem Motto, guck mal hier, das ist das Ergebnis der SVV oder das Ergebnis aus dem Haupt- und Wirtschaftsausschuss oder da und da bin ich zum Beispiel anzutreffen. Also, dass man pro Woche vielleicht einen Slot von einer halben Stunde für so ein kleines Social Media Video einplanen könnte, wo du oder schon vorbereitet bekommst, was du sagen könntest. Und dann machst du 10 Minuten Video, ratterst da deinen Text durch. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß. Wir sehen uns nächste Woche beim Kleintiertreffen. Wäre das eine Idee, was man machen könnte?
Also andere Bürgermeister machen das ja, die nehmen das dann irgendwie auch per normale Kamera oder Handy auf, keine Ahnung. Ich habe mal über eine andere Sache nachgedacht. Also das, was mir, ich habe es mal in einem Rathausfenster oder Amtsblatt von einer anderen Stadt gesehen, und zwar in Markkleeberg. Die haben das, was in der Stadtverordnetenversammlung oder im HWA als entscheidenden Ausschuss entschieden worden ist, mal in normale Sprache umgewandelt.
Okay.
Weil das, was wir da manchmal beschließen, das entspricht zwar Recht und Gesetz, aber verstehen tut das kein Mensch mehr. Ja, und da bei so einem Beschluss die dritte Änderung der Satzung vom so und so vielten veröffentlicht an dem und dem zur Klarstellungssatzung im Bereich, ne, da steigt doch jeder aus. Ja, da steigt dann wirklich jeder aus. Die Frage ist nur, ob wir überhaupt in der Lage sind, das einfach zu formulieren. Die Frage stelle ich mir immer wieder, weil wie will man denn eine Klarstellungssatzung erklären? Also
Ja,
da
das ist
bist du ja in
richtig.
10 Minuten schon wieder durch mit diesem ganzen Thema. Ja.
Gut, vielleicht müsste man so eine Legende drunter machen, ne?
Ja,
Dass
genau.
man so ein Sternchen macht, Klarstellungssatzung, siehe Punkt 2, und dann kann man sich auch mal durchlesen, was eine Klarstellungssatzung ist.
Weil dazu müssen die Leute dann auch erstmal wieder Lust haben, wenn die dann denken, oh, Sternchen. Oder die dort irgendwelche Hochzahlen sehen mit bis zu 10 oder 15. Oh nee, also das ist mir viel zu anstrengend, wird dann wieder sicherlich kommen. Es ist nicht einfach, das wirklich nach draußen zu vermitteln. An die, die es wirklich betrifft. Und deswegen finde ich das manchmal ein bisschen traurig, dass da so geringes Interesse ist. Und
Ich würde den Leuten noch nicht mal einen Vorwurf machen, muss
mache
ich
ich ja
ehrlich
auch
sagen.
nicht. Aber sie können dann nicht sagen, sie sind nicht informiert. Das ist das Einzige. Wenn sie es alles nicht wollen und das irgendwie, ich formuliere das jetzt mal locker, irgendwie über sich ergehen lassen wollen, ja gut, dann ist es so. Ja. Aber das ist ein Thema, was die Information anbetrifft. Da haben wir unter den Bürgermeistern und Amtsdirektoren alle das gleiche Problem. Und da ist noch niemandem der Königsweg eingefallen, muss man ganz einfach sagen. Und ja, es ist ja auch oft bei Veranstaltungen so, wenn du jetzt irgendwelche Veranstaltungen anbietest, beispielsweise kommt doch mal hin, wir machen Projektstart Museum, derzeitiger Planungsstand der Dauerausstellung. Da hast du logischerweise immer dieselben Protagonisten, die da sind, ne? Und die nächsten sagen wieder, ich weiß ja gar nicht, was da passiert. Ja?
Ja, gut, das, ja, wenn man nicht hingeht und sich nicht ein Bild davon macht, kann man auch nicht meckern, muss man ehrlich sagen.
Genau.
Was ich aber, warum ich so frage oder was ich konkret meinte, ich hatte ja Kevin John da, von den Skatern, und da ging es um das Thema Skatepark.
Ja.
Und da habe ich Kevin auch gefragt, na, wie ist denn jetzt der Stand? Und er meinte, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, es hat sich seit 2 Jahren keiner mehr bei uns gemeldet. Ich habe ihn aber auch gefragt, und das sogar auch im Podcast, hast du mal angerufen? Und er so, nee, aber warum denn auch? Weil das Thema, das beschäftigt uns ja schon, und da war ich noch aktiver Skater, seit 20 Jahren.
Andere sagen 30, wie Konstantin Horn. Der sagt immer, seit 30 Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema.
Seit 30,
Nein.
naja, so alt ist Konstantin Horn noch nicht, ne? Das ist, ja,
Gefühlt und tatsächlich ist
aber
einer dein.
wir haben mit drei Bürgermeistern gesprochen. Wir haben mit so vielen Stadtverordneten uns getroffen, wir haben uns mit Privatpersonen und Firmen getroffen, und immer wieder wurde es verschoben und immer wieder ging es deswegen nicht. Und damals noch mit dem Herrn Dr. Kaiser, als er noch im Amt war, haben wir auch gefragt, na, wieso, weshalb? Und irgendwann kommt dann halt der Punkt, wo man sagt, ich habe keinen Bock mehr.
Ja, das
Und
ist das eine.
ne?
Das andere ist, man wächst aus bestimmten Interessenlagen in Teilen auch raus und kümmert sich dann nicht mehr drum. Auch alles nachvollziehbar. Und dann kommt der Punkt wie jetzt, wo wir in diesem Verfahren sind und wo auch die Leute mit Sicherheit nicht nachvollziehen können, ah, warum dauert das so lange? Warum sieht man nichts? Und warum werden wir vielleicht auch nicht informiert? Also es ist so, dass definitiv in diesem Jahr noch eine Veranstaltung stattfindet, wo genau die Akteure, die damals auch zusammengesessen haben und ihre Ideen eingebracht haben, nochmal zusammengeholt werden, inklusive Kinder- und Jugendbeirat. Wir gehen ja da mit Fördermitteln um. Und wenn man bestimmte Sachen plant und ja, wir relativ weit ja schon in dieser ganzen Geschichte sind, was die Baugenehmigung anbetrifft, dann gibt es eine sogenannte baufachliche Prüfung. Da wird also von dem, entweder von dem Fördermittelgeber direkt oder in dem Fall das Beauftragte, der Beauftragte BLB, also Brandenburgische Landesbetrieb, oder manchmal auch externe, die müssen dann nochmal dieses ganze Vorhaben prüfen. Ist das jetzt richtig geplant worden? Sind die Richtlinien eingehalten worden? Und diese baufachliche Prüfung liegt derzeit noch nicht vor.
Okay. Wäre es da aber nicht ein einfaches gewesen zu sagen, wir nehmen jetzt hier mal ein Video auf oder wir machen einfach eine öffentliche Bekanntmachung und nehmen ein tolles Bild, setzen es bei Social Media rein. Wir sind in der Planung, es ist jetzt alles in der Prüfung, es wird noch stattfinden. Aber dass 2 Jahre lang halt gar keine Reaktion kommt. Ja. Ich finde, es hängt halt immer an der Kommunikation von beiden Seiten. Also denk jetzt nicht nur
das
nicht
ist,
nur Stadtverwaltung.
Kommunikation ist das größte Problem in unserer Gesellschaft auf allen Ebenen. Und da kann ich mich nicht rausnehmen und da kann sich auch die Verwaltung nicht rausnehmen. Wobei, und das muss man auch einfach sagen, in den Ausschüssen und auch in der Stadtverordnetenversammlung, gerade was das Stadion, das Funktionsgebäude und die Skaterbahn anbetrifft, Frau Kuritke immer regelmäßig einen Sachstand mitteilt. Und dann ist die Frage, wie viel müssen wir noch tun? Weil, und das weißt du auch, und selbst wenn wir nur irgendeinen Facebook-Eintrag machen, der muss bearbeitet werden von jemanden und das, was sie dort sagt, muss dann wieder in Schriftform hingeschrieben werden. Und da sind wir, glaube ich, einfach auch auf der Ebene, dass eben viele sagen, dann sollen sie in die Stadtverordnetenversammlung kommen und sich das anhören. Ich mache das hier regelmäßig. Ne?
Wäre es eine Überlegung
das ist
für euch?
Das ist eine Frage, wie man das machen kann. Ich habe es auf der anderen Seite ja auch das ganze Thema, die ganzen Projekte, die wir im Strukturwandel haben. Die haben wir einmal auf dieser Seite bei uns in der Stadt eingestellt und die sind seitdem nicht mehr aktualisiert worden. Was auch damit zu tun hat, dass teilweise eben überhaupt niemand da war. Und ich das parallel nicht leisten kann. Das muss man ganz einfach sagen. So gerne, wie ich das auch alles machen würde, aber dann geht es auch nicht, weil da kann man jetzt sagen, man hat ja am Wochenende auch mal Zeit, sich damit zu beschäftigen. Nee, auch ich brauche mal meine Erholungsphasen. Ansonsten reiße ich hier irgendwann mal die Hufe hoch. Da ist weder mir persönlich mitgeholfen, noch den ganzen Projekten in der Stadt. Das muss ja dann auch weitergehen und das will ich ja auch. Ja. Und ja, jeder ist ersetzbar, gar keine Frage. Ich halte mich da nicht für so wichtig, dass nicht also einer der bestellten Stellvertreter das weitermachen würde. Ja, darum geht's ja gar nicht. Aber jeder braucht seine Erholungsphasen und da muss man sich das auch einfach mal zugestehen, auch wenn man natürlich, zumindest ich nicht, auch am Wochenende nicht abschalten kann, was das Ganze anbetrifft.
Völlig verständlich. Aber meinst du, dass das Kommunikationsproblem eigentlich vielleicht auch sogar daher rührt, dass ihr unterbesetzt seid? Dass ihr eigentlich also im Tagesgeschäft so ein bisschen festhängt?
Wir hängen im Tagesgeschäft fest, ja klar. Aber wir hängen deswegen auch im Tagesgeschäft fest, weil nichts seit 2018 einfacher geworden ist. Die Anforderungen werden immer höher und damit auch intensiver. Und damit musst du auch wesentlich mehr Hirnschmalz in all die Sachen reinstecken. Ansonsten kriegst du den ganzen Plunder wieder vor die Füße geschmissen und kannst wieder von vorne anfangen. Ja, da gibt es ausreichend Leute, die dann da sitzen und sagen, bei dieser baufachlichen Prüfung oder können wir da jetzt weitermachen, da fehlt dies noch, da fehlt das noch, da fehlt jenes noch. Das ist ja bei dem Vereinshaus Schwarz-Weiß-Keune genau das Gleiche. Ja, wo man einfach immer wieder neue Anforderungen bekommt. Das muss beigebracht werden, das muss beigebracht werden. Und die Leute zu Recht verärgert sind, weil wir auch insbesondere in einen Punkt reinkommen, wo wir dann an einem bestimmten Zeitpunkt diese Maßnahme nicht mehr umsetzen können. Hm. Ich mach's mal an einem anderen Beispiel fest. Wir freuen uns, dass wir uns in dem Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen, Jugend, Kultur, Sport für SV Lausitz, für die Turnhalle dort beworben haben, hm, und dass wir dort auch einen Zuschlag gekriegt haben. Hm. Die Baumaßnahme an sich, wo du was siehst, die findet 2029 statt. So ist dies in diesem Förderprogramm vorgesehen. Da kriegst du ja für jede Jahresscheibe vorgeschrieben, wie viel Geld auszugeben ist. Hm. So. Und gerade bei Schwarz-Weiß-Keune war es dann auf einmal so, dass mitten im Prozess die Mehrheit auf Einwirken des Vereins gesagt hat, nee, wir müssen das nochmal irgendwie anders planen. Das muss größer werden, das muss hier und diese Variante wollen wir nicht. Hm. Und schon kommen wir in den Trödel rein. Und deswegen ist die grundsätzliche Idee, dass die Stadtverordneten gesagt haben, ja, wir wollen jetzt in diese Aufgabenstellung, also von Anfang an in diesen Prozess mit einbezogen werden, ja, auch nicht so verkehrt. Ja. Dann ist die Gefahr, dass es mitten in so einem Prozess auf einmal jedwede Wendung gibt, vielleicht zumindest zum Teil minimiert. Ja. Nee, aber ansonsten hast du völlig recht. Wir kommunizieren alle miteinander nicht so optimal, dass wir sagen können, ja, der weiß das. Ich habe den informiert. Hm. Ja. Das ist, da haben wir sicherlich noch Luft nach oben.
Wäre es eine Idee für euch, einen Kommunikationswissenschaftler einzustellen? Also, gesetzt dem Fall, es gibt jetzt jemanden, der hat jetzt Bock, sowas zu machen. Wäre das wirklich eine Idee, jemanden zu holen, der sich wirklich nur um die Kommunikation intern und extern beschäftigt?
Na, wir haben ja mit der Pressestelle jemanden, was interne und externe Kommunikation, also intern machen wir es noch anders, das ist im Personalbereich angesiedelt, aber externe Kommunikation, habe ich ja eine Mitarbeiterin in der Pressestelle sitzen, die jede Pressemitteilung rausschickt, die auch jeden Tag die Pressemitteilung steht bei uns im Internet drinne. Auch das kann man sich angucken, was wichtig ist, wo wir Maßnahmen abgeschlossen haben. Da machen wir ja immer wieder auch dann die entsprechenden Facebook-Posts, also die Posts auf den unterschiedlichen Kanälen, sagen wir es mal so. Und die Frage ist, was soll ein Kommunikationswissenschaftler in der externen Kommunikation noch anders machen, damit ich die Menschen erreiche? Hm.
Mir geht's eher darum, dass man jetzt vielleicht sagen könnte, okay, ein Kommunikationswissenschaftler beschäftigt sich ja damit, wie Kommunikation sich entwickelt. Na, es ist ja so, wie wir vor 2 Wochen noch geredet haben, reden wir wahrscheinlich heute nicht mehr. Und wahrscheinlich müsste man sich immer wieder auf die gesellschaftliche Situation anpassen, was so die Kommunikation angeht, ne? Wie man vielleicht die breite Masse eher anspricht oder wie man mit einem bestimmten Thema vielleicht eher eine bestimmte Zielgruppe anspricht. Das meine ich damit.
Dafür haben wir ja eigentlich unser Kinder- und Jugendbeirat, der uns eine andere Kommunikation lernt. Ich weiß es nicht, ich habe darüber noch nicht nachgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich würde das einfach mal als Idee mitgeben und im Raum stehen lassen.
Aber wie gesagt, nach wie vor das Angebot, wenn irgendwas ist, rufen Sie an oder kommen Sie mal in die SVV oder melden sich in dem zuständigen Fachbereich, wo Sie wissen, dass der sich drum kümmert. Und gerade was die Skaterbahn anbetrifft, da ist Frau Müller vom Jugendbereich involviert gewesen, genauso wie die Bauverwaltung. Und nichtsdestotrotz, selbst wenn die Leute mal bei einem Falschen mit dem Telefonat rauskommen, ja, irgendeiner wird sie dann schon weiter vermitteln und sagen, da sind sie bei mir falsch, aber ich verbinde sie mal weiter an den zuständigen Mitarbeiter.
Im besten Fall.
Im besten Fall, genau. Im besten Fall.
Ich würde thematisch mal einen kleinen Cut machen. Wie ist denn die Stadt gerade wirtschaftlich aufgestellt?
Also ich hätte gern mehr Geld, klar, wie jeder andere auch. Einfach um wesentlich schneller und mehr auch noch umsetzen zu können. da macht sich natürlich so eine Portokasse, wo ich nicht wegen jedem Projekt gucken muss, gibt's mal wieder irgendein Fördermittelprogramm, was die Idee oder das, was in der Schublade liegt, umgesetzt werden kann. Aber ansonsten denke ich mir, wer beispielsweise jetzt am 11.10. zum Tag des offenen Unternehmens unterwegs gewesen ist, wird festgestellt haben, dass wir ganz, ganz viele Betriebe und Unternehmen haben, die gut aufgestellt sind, die auch nicht nur abarbeiten und die Aufträge realisieren, sondern die auch sehr wohl gute Ideen für die Zukunft haben, die sich teilweise auch schon in den unterschiedlichen Förderprogrammen auch wieder bewegen. Ob das jetzt GTF ist, das ist das Spezialprogramm der EU für den Strukturwandel für die Unternehmen beispielsweise, oder auch die sonst Ideen haben. Und auch da sind die Unternehmen beispielsweise, was Ausbildung anbetrifft, und das waren ja in dem Fall die Adressaten des Tages des offenen Unternehmens, auch unterschiedlich aufgestellt sind. Manche sagen, wir bilden jedes Jahr aus, andere sagen, wir nehmen nur einen Auszubildenden oder eine Auszubildende, prügeln die in Anführungszeichen durch diese 3 Jahre oder 3,5 Jahre Lehrzeit. Und wenn das erfolgreich abgeschlossen ist, kümmern wir uns dann um den nächsten. Und ich denke, dass gerade die Schulen, die unterwegs gewesen sind, die Oberschule oder auch das Gymnasium, da sehr wohl einen umfangreichen Einblick bekommen haben über den aus meiner Sicht in dieser Stadt sehr gut aufgestellten Mittelstand ist. Wir haben sehr viele Firmen, die auch gut im Geschäft unterwegs sind, die teilweise Europa und weltweit agieren, was aber so in der täglichen Wahrnehmung, da sind wir wieder bei Kommunikation, gar nicht mal so bekannt ist. Und ja, so wie das hier in der Lausitz so üblich ist, ne, nicht gemeckert ist genug gelobt oder tu Gutes und sprich nicht drüber, ne? Ja. Also das ist relativ schwierig. Aber was das Gewerbesteueraufkommen in diesem Jahr anbetrifft, sind wir über dem Plan, woran das jetzt auch immer mal liegen mag. Und
also über dem Plan heißt, es kommt
sind mehr Einnahmen, okay, als wir eigentlich eingeplant haben. Und da sind wir schon mit einem sehr guten Ansatz reingegangen. Aber das Geld einzunehmen ist ja das eine. Wir haben natürlich auch viele Sachen, die wir bezahlen müssen. Sprich, wir haben die monatliche Kreisumlage, die schon sehr viel Geld schluckt. Wir haben ja auch die Unterhaltung unserer ganzen Liegenschaften, ob das die Schulen sind, die Horte, die Kindergärten, aber auch die Objekte der Verwaltung an sich. Und nichtsdestotrotz haben alle Bereiche natürlich auch irrsinnig viele Wünsche, was sie gerne in die Umsetzung bringen würden, wo man eben immer gucken muss, was ist denn jetzt prioritär und was nicht. Und für mich ist es in erster Linie erstmal prioritär zu gucken, dass wir die Förderprogramme, wo wir uns schon drinne bewegen, dass wir die erfolgreich zum Abschluss bringen. Und nicht, dass es dann heißt, das Ziel des Förder- oder des Zuwendungsbescheides kann nicht erfüllt werden, zahlen Sie mal alles zurück. Das kann nicht Ziel der ganzen Nummer sein. Was Industrieansiedlung an sich anbetrifft, muss man ganz einfach sagen, sind wir mit Corona und mit den ganzen Rahmenbedingungen, die der Russland-Ukraine-Krieg mit sich gebracht hat, momentan auf einer Phase, in der Phase des Stillstandes. Bis dahin hatten wir regelmäßig Anfragen, und das ist exorbitant nach unten gegangen. Das ist aber landesweit so. Und nichtsdestotrotz gibt es ja auch viele Synergieeffekte, die man beispielsweise jetzt mit der Stadt Cottbus auch generiert. Die haben dort ja mit der Gründung der Medizinischen Universität Lausitz, Karl Thiem, MULCT, an dieses neue Wort muss man sich auch erstmal gewöhnen, wird es ja einen Aufwuchs an Arbeitskräften geben. Es wird einen Zuwachs an den ganzen Professoren geben. Da sehen wir auch jetzt schon, auch was die Studenten anbetrifft, dass es in Cottbus schwierig ist, für Studenten Wohnungen zu bekommen. Da versuchen wir jetzt mit der FEG zu unterstützen. Und viele Sachen, die sich beispielsweise aus dem Lausitz Science Park entwickeln werden, an Ausgründung dürfen auch nicht auf dem Lausitz Science Park passieren. Und auch Cottbus hat keine Gewerbe- und Industrieflächen. Und auch dort sind wir in einer wirklich engen Abstimmung, muss man ganz einfach sagen.
Also das heißt, wir haben ja ein sehr großes Gewerbegebiet, wo auch noch viel Freifläche ist. Wir haben eine perfekte Autobahnanbindung. Das heißt, da könnte zukünftig auch in Kooperation mit Cottbus und anderen Kommunen noch was entstehen.
Auf jeden Fall.
Okay.
Und wir sind ja auch immer noch dabei, das Industrie- und Gewerbegebiet zu entwickeln, was, wenn man die Autobahn runterfährt, hinter dem Betonwerk dort sich befindet. Das sind
Ja.
auch nochmal 50 Hektar. Aber da haben wir Herausforderungen, was Eigentümer anbetrifft, aber auch was die Zufahrt anbetrifft, die sogenannte Erschließung dieses gesamten Gebietes. Und da sind wir derzeit aber auch im Gespräch mit dem Amt Döbern Land, weil wenn wir die Erschließung über das eine Grundstück nicht bekommen können, dann würden wir die Erschließung eben über ein anderes Gebiet versuchen hinzubekommen. Und das ist dann aber nicht mehr in unserer Zuständigkeit. Und deswegen müssten wir dann einen entsprechenden Vertrag auch mit dem Amt Döbern Land schließen, wenn denn die Eigentümer dort bereit wären, die Grundstücke zu verkaufen.
Okay, also das heißt, es würde sich dann Richtung Döbern entwickeln und eher weniger dann hier in Forst bleiben.
Nee, das bleibt alles hier. Wir brauchen bloß die Zufahrt, also die reine Erschließung. Ne, du musst für so ein Industrie- und Gewerbegebiet, das muss erschlossen sein. Das heißt, eine Zufahrt, dann gibt es noch so eine Vorgaben für Aufstellflächen und ein nicht ganz unkompliziertes Verfahren. Und wir können die Erschließung dieses gesamten Gebietes nicht hinten über Domsdorf, über die Kreisstraße machen. Das geht einfach nicht. Und insofern gibt es nur die Möglichkeit vorne bei dem Betonwerk, beziehungsweise dann weiter oben auf der Bundesstraße. Und das ist dann schon Zuständigkeit von Amt Döbern Land, weil da
Okay.
die Stadtgrenze ist. Nur deswegen.
Okay.
Ja.
Ja, und das weiß man als normaler
Nee.
Mensch, weiß man das nicht.
Genau.
Wenn man jetzt mal nach Guben guckt zum Beispiel, ne, da sieht man ja, da ist Löhr, was ein sehr großes Werk ist, und da hat sich jetzt Bifi angesiedelt. Guben hat infrastrukturtechnisch ja wahrscheinlich viele Nachteile. Da gibt es keine direkte Autobahnanbindung, wo man jetzt nicht gleich in einer halben Stunde in Berlin ist, sondern man fährt erstmal eine halbe Stunde bis nach Forst, um auf die Autobahn zu kommen oder halt Richtung Frankfurt-Oder. Warum oder was macht Guben besser als Forst, damit sich dort die großen Unternehmen ansiedeln?
Das ist eine gute Frage, weil ich einfach auch der festen Überzeugung bin, dass wir zumindest, was die Anbindung anbetrifft, sowohl besser als Guben aufgestellt sind, aber genauso besser aufgestellt sind als Spremberg. Aber es gibt sowohl in Guben als auch in Spremberg eben funktionierende Industrie- und Gewerbeparks. Das haben wir in dieser Größenordnung nicht. Diese ganze Entwicklung ist 2007 damals abgebrochen worden. Da sollte sich mit Euroglas eine Riesenfirma da ansiedeln. Und als dann der Geschäftsführer hier gewesen ist und meinte, das ist ja hier nicht Polen, ich will nach Polen, hat man dieses Verfahren nicht mehr weiter betrieben. Das geht los über den Eigentumserwerb, das geht dann weiter über die Erschließung. Und so hinken wir der ganzen Entwicklung eigentlich um sehr viele Jahre hinterher. Und die gesamte Thematik, was ich vorhin angesprochen habe, wir hatten beispielsweise einen potenziellen Investor, der war im Bereich hier von diesen noch kleineren Glasflaschenproduktionen unterwegs. Der hat einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan in Auftrag gegeben, den er auch selber bezahlt hat. Und letztes Jahr im Dezember hat er mich dann angerufen und hat gesagt, Frau Tormek, ich stelle das Ding erstmal auf Pause. Wir kommen hier einfach nicht weiter. Weltweit ist der Glasmarkt zusammengebrochen. Das kann sich niemand in der Glasindustrie erklären, aber es war so. Und ich warte jetzt erstmal bis zum Sommer, ob sich das irgendwie normalisiert und dann würden wir das Projekt weiterverfolgen. Er hat dann nicht bis zum Sommer gewartet, sondern bis zum März und hat mich dann in Kenntnis gesetzt. Für mich hat sich das erledigt.
Okay.
Ich gehe diese Investition und dieses Risiko nicht ein. Ich stoppe das Projekt. Und das sind eben dann die Nebenwirkungen, mit denen wir es zu tun haben, eben aus so einer globalen Krise heraus, die gar nicht mal so wahrnehmbar ist, dass es tatsächlich eben auch bis in unser kleinen Forst Auswirkungen haben kann. Und ob uns das gelingen wird, dass wir dieses Gebiet tatsächlich in die Erschließung bringen und dort große Gewerbeflächen, wir sind ja im Bereich von 50 Hektar, über die wir reden, dann in die Vermarktung zu bringen, das kann ich persönlich jetzt abschließend nicht sagen. Wenn wir keine Erschließung hinbekommen, ist das Ding tot.
Aber die Flächen, die wir jetzt, die wir aktuell haben und die auch wirklich bereitstehen würden, sind die irgendwo ausgeschrieben? Also gibt es da irgendwo eine Seite wie Kleinanzeigen zum Beispiel? Wir haben hier als Stadtforst Lausitz, haben hier 10 Hektar Bauland. Bitteschön, kommt doch bitte her als Großunternehmen. Oder wie läuft da die Akquise ab?
Das ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Unternehmen, die sich direkt oder auch entweder als Unternehmen, als Projektentwickler, wo ein Unternehmen jemand anders externes beauftragt hat, nach irgendwelchen Flächen zu suchen. Entweder melden die sich direkt bei uns bei der Wirtschaftsförderung oder aber sie kommen teilweise auch über die Wirtschaftsfördergesellschaft des Landkreises, die ZIT. Oder es kommen regelmäßig, und wie gesagt, das war vor Corona-Schrägstrich der Russland-Ukraine-Krise ein ganz anderes Abfrageverhalten, dann auch über die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landes Brandenburgs, der WFBB. Und wenn dort die Anfragen ankommen, ne, dann meldet sich ein Unternehmer, geht an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landes ran und sagt, ich brauche für die Erweiterung oder eine neue Firma eine Fläche in der und der Größenordnung. Ich brauche dafür, das muss in einem Gebiet sein, wo nach dem Bundesemissionsschutzgesetz was gemacht werden kann. Ich brauche eine direkte Autobahnanbindung. Ich brauche einen Hafen. Ich brauche so und so viel Strom. Ich muss so und so in die Höhe bauen können. Oder ich muss so und so tief bauen. Und diese ganzen Daten, die sind von unseren freien Grundstücken auch in einer entsprechenden Datenbank bei der WFBB hinterlegt. Jetzt hat nicht nur unsere Stadt solche Liegenschaftsangebote. Und dem Unternehmen, für den das, der die Anfrage gestartet hat, dem werden dann natürlich alle diese Exposés zur Verfügung gestellt. Und er geht dann auf eine Kommune zu oder auch gar nicht. Weil wenn diese großen Unternehmen kommen, die gehen in der Regel auf fast alle Wirtschaftsförderungsgesellschaften der Länder zu. Und wenn man das dann mal im Gespräch mit der WFBB auch mal versucht rauszubekommen und zu sagen, hat er sich nochmal bei Ihnen gemeldet? Bei uns hat er sich nicht wieder gemeldet. Und können Sie uns sagen, um mal zu sagen, haben wir irgendwas falsch gemacht? Müssen wir noch irgendetwas ändern? Ja, müssen wir zum Beispiel reinschreiben, wenn das Gebäude oder höher als 12 oder 15 Meter ist, dann muss der Bebauungsplan geändert werden. Wenn Sie mehr Strom brauchen, als hier anliegt, bitte setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber oder mit den Stadtwerken oder in Verbindung. Aber da sagt die WFBB auch, wenn die sich denn entscheiden, wir kriegen in den seltensten Fällen eine Rückmeldung, warum sie sich jetzt für jemanden anderes entschieden haben. Und das macht es natürlich nicht unbedingt einfach.
Könnte man das Gewerbe irgendwie noch attraktiver machen, dass man von vornherein sagt, okay, wir legen jetzt schon mal die Medien hin, auf gut Glück? Also ich meine, klar, natürlich kostet das alles Geld.
In dem Moment. Es liegt ja alles.
Ja, aber dass man gleich sagt, okay, wir gehen jetzt hier mal volle Leistung rein. Wir machen da eine vernünftige Internetanbindung. Es gibt zum Beispiel eine Firma im Gewerbegebiet, die hat bis heute keine vernünftige Internetanbindung.
Die ist bestimmt einer von den grauen oder weißen Flecken des Bundesförderprogramms. Die Gewerbegebiete und also Industrie- und Gewerbegebiete stehen an oberster Stelle, was das anbetrifft. Und ja, das ist ja auch wieder so eine Nummer. Da könnten wir uns jetzt stundenlang drüber unterhalten. Da gab es dieses Bundesprogramm zur Beseitigung der weißen Flecken, also alles, was unter 30 Mbit ist. So, da wurden die ganzen Punkte rausgesucht in der Stadt, wer so eine Unterversorgung hat. Und die kriegen jetzt zwangsweise bis an ihren Hausanschluss gefördert das Glasfaserkabel hingelegt. So. Und jetzt kommt wieder Fördermittel-Logik. Unlogik? nicht Logik, ja, nicht verständlich für jeden, der damit nichts zu tun hat. Hm. Wenn also beispielsweise in, ich nehme mal in Sagro, ja, ja, an der letzten Stelle des Ortes irgendein weißer Fleck ausgemacht worden ist, mhm, bei Oma Erna am Gehöft, dann kriegt jetzt diese arme Frau, die gar nicht weiß, was Glasfaser ist, im Zweifel, ja, hm, also ich überzeichne das, ja, jetzt, ja, mal alles, bis an ihren Hausanschluss das Glasfaserkabel gelegt. Wenn jetzt auf dem Weg dorthin, gibt es ja noch ganz, ganz viele Gehöfte, die sagen, ey, wenn ihr schon mal dort ein Kabel hinlegt, ich hätte da auch Interesse. Mhm. Daraus resultierte ja damals diese Geschichte, wir machen mal eine Nachfragebündelung, mhm, von dem Unternehmen Deutsche Glasfaser, die den Zuschlag bekommen hat für diese Beseitigung der weißen Flecken.
Ja.
Ja. Dann fragen die alle Gehöfte ab, die da bis Oma Erna rumliegen. Hm. Und da haben sich ja auch viele dazu bereit erklärt. Ja. Und sagen, ja, machen wir. Mhm. Dann müssen die ein weiteres Kabel in die Erde legen, weil ja nur Oma Erna gefördert ist. Also kommt ein zweites Glasfaserkabel ran, weil das ja ein eigenwirtschaftlicher Ausbau ist. Dann, wenn noch andere, hm, rangehen, die nicht in die Förderung reinkommen. Ja, und das kann man niemandem mehr vermitteln. Und dieser Ausbau, um, hm, nochmal auf das Thema zu kommen, was die Internetverbindung anbetrifft, dieser Ausbau soll im Frühjahr nächsten Jahres dann stattfinden. Im ersten Quartal des nächsten Jahres, hm, bekommt aber die Firma, die jetzt in dem Förderprogramm, wir beseitigen mal alle grauen Flecken, das ist, da sollst du ja irgendwie eine Leistung von 100 Mbit im irgendwas, hm, im Eingang, hm, oder Ausgang, hm, haben, keine Ahnung, kriegen die dann den Zuschlag erteilt für den gesamten Landkreis und fangen dann wieder an.
Das heißt, da wird ein Kabel gelegt, dann wird zugemacht, dann kommt die nächste Firma, macht wieder auf und legt noch ein Kabel rein zu den zwei Kabeln, die schon da liegen. Mhm. Das ist doch
schwierig zu verstehen.
Schwierig, ja, sehr schwierig zu verstehen. Und vor allen Dingen, ja, ist es doch Ressourcen- und Geldverschwendung.
Ja, also sagen wir mal so.
Und vor allen Dingen auch Zeitverschwendung.
Ja, und vor allen Dingen, und da sieht man dann mal wieder, gut gedacht ist noch lange nicht gut oder gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht. Hm. Ne? Man weiß auf allen Ebenen, Glasfaser muss irgendwann kommen. Mhm. Und es sollte jeder Haushalt hier in Deutschland damit versorgt sein. Hm. Weil man hat es ja gemerkt, als ich nehme mal das Beispiel, als ich vor 20 oder nächstes Jahr 25 Jahren, als wir das Haus gebaut haben, hm, da haben die alle zu mir gesagt, wie kann man nur so viele Steckdosen in dieses Haus bauen? Ja, ich arbeite nicht mit Verlängerungskabeln oder Verteilsteckdosen. Ja, ja. Ich habe genug, ja. Und nichtsdestotrotz hast du dann irgendwie eine Internetverbindung. Und als dann die Jungs so groß gewesen ist, dass sie dann selbst da rumgefummelt haben und, mhm, mit irgendwelchen Spielerchen da gewesen sind, ja, das Beste war ja immer der Familienzusammenführung, wenn das WLAN ausgefallen war oder überlastet, mhm, gewesen ist. Ja, dann hast du sie alle mal irgendwie auf einer Etage vereint gehabt. Aber das kann ja zukünftig nicht Sinn und Zweck der Übung sein. Nicht. Insbesondere, weil die Daten, die man verschickt, ja, von der Menge her immer größer werden. Insofern brauche ich natürlich leistungsfähiges Glasfaser. Mhm. Und auch all das, was zu Hause angeboten wird, machen wir uns doch mal nicht vor. Die jungen Leute, die gucken doch kaum noch Fernsehen. Mhm. Die gucken mich an, meine Kinder, und sagen, na, ich lass mir doch von niemandem vorschreiben, dass ich 20.15 Uhr vorm Fernseher zu sitzen habe. Ich guck das dann, wann ich das will. Hm. Und dafür brauchst du auch funktionierendes Internet. Und wenn das immer mehr werden an Leuten, und wir hatten vorhin das Thema mit dem Einzelhandel, wie wird sich denn das öffentlich-rechtliche Fernsehen entwickeln oder überhaupt die ganzen Fernsehsender? Hm. Ne? Das muss man ja alles mal hinterfragen. Und das geht ja weiter, wenn man jetzt so fußballbekloppt ist wie auch ich, und sich diese ganzen Sachen angucken will, wo die Lieblingsmannschaft dann rumspielt. Ja, ey, was brauchst du da heute alles? Hm. Das früher hat's gereicht, wenn du die Öffentlich-Rechtlichen gehabt hast. Dann gab's mal ein bisschen privat, dann ging's weiter über den Vorgänger von Sky. Jetzt brauchst du noch DAZN und RTL Plus und weiß der Fuchs was. Und, hm, für jeden Dreck bezahlst du da extra. Das ist ja auch einfach nur nervig. Und dafür brauchst du dann auch wieder Internet. Und wir, dem, das funktioniert nicht. Das Geschrei groß.
Also wir haben zu Hause auch alles nur noch übers Internet, ne? Also wir haben keinen Kabelanschluss mehr. Fernseher läuft, oder das Fernsehen läuft übers Internet, die Rechner sind an, unsere Telefone sind drin, ne? Selbst die Tonybox von der Kurzen funktioniert halt irgendwie mit Internet.
Und das ist auch ein großes Problem bei uns in der Stadt. Das ist gerade für die ältere Generation überhaupt nicht nachvollziehbar, was da so alles läuft. Die kennen sich auch damit überhaupt nicht aus.
Ich glaube, das ist aber auch nicht nur ein Stadtproblem, also was wir haben.
Das ist ein Generationsproblem. Hm. Genau. Und jedes Mal, wenn du denkst, was hast du denn jetzt hier wieder für ein Problem? Da ist mein Mann noch technikaffiner als ich. Für mich muss das nur alles funktionieren und wehe dem, das tut's nicht. Ne? Dann bin ich dann auch schon mal leicht eklig unterwegs. Aber ich kann mir das, es fällt mir auch schwer, mir so diese Logik der Technik aneignen zu wollen. Ich gebe das ehrlich zu.
Ja, irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, okay, ach, ich muss nicht jeden Mist mitmachen. Also es geht mir ja auch so. Na, da kommt wieder ein neues Gadget raus, Apple bringt wieder was Neues raus. Ich denke mir so, ja, so eine Brille wäre schon cool, aber jetzt mal ernsthaft, ey, wofür? Also wofür muss ich mir jetzt, vielleicht sehe ich das in 5 Jahren oder 10 Jahren anders und denke mir so, das ist das Geilste seit geschnitten Brot, ne? Aber
ja, aber das ist ja genau der Punkt. Alles baut ja in der Regel aufeinander auf. Ja. Da kommt da ja das nächste Elend auf einen zu. Und wenn man sich dann mal für 5 Jahre rausnimmt aus diesen technischen Entwicklungen, ja, da kannst du gleich einen Haken an die Nummer ranmachen. Also ich steige da nicht mehr ein.
Das war Teil 1 des Podcasts mit Simone Taubeneck. Wie gesagt, es ist eine sehr, sehr lange Folge geworden und wir hatten uns viel zu erzählen. Deswegen mache ich hier thematisch einen Cut und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Simone Taubeneck und da reden wir so ein bisschen mehr über ihr persönliches Empfinden als Bürgermeisterin und wie sie denn das Leben in der Stadt empfindet und warum sie denn gerne hier Bürgermeisterin ist. Also freut euch auf nächste Woche den zweiten Teil mit Simone Taubeneck. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert doch gerne den Podcast, wo ihr ihn gerade hört, also aktiviert die Glocke. Hinterlasst gerne einen Kommentar, denn so könnt ihr den Podcast am besten unterstützen und empfehlt ihn natürlich weiter und sagt es natürlich auch weiter. Also jeder, der hier in der Stadt wohnt, ja, der sollte sich vielleicht die ein oder andere Folge mal anhören, um die Stadt oder beziehungsweise das Geschehen der Stadt ein bisschen besser zu verstehen. Kleinstadt Vibes ist eine freie Produktion von Studio 2.0.